Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Wir sind zurück bei Total Clearance nach unserer Erholungs- für die WM-Vorbereitungs-Zwangsurlaubspause vor oder bei der während der Tour Championship sind wir wieder da, denn es geht heute in die Vollen. Mit der WM-Qualifikation startet das Turnier vor dem Turnier. Wir sind ganz aufgeregt, wir sprechen auch über die Tour Championship und wir sprechen aber natürlich zuerst über das Ereignis, was letztes Wochenende stattfand. Da wird Kati heute ganz ausführlich drüber berichten. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance und auch natürlich herzlich willkommen an Kati. Hallöchen.
Hallo Christian. Meine Güte, jetzt geht's wirklich los mit der WM-Quali. Das ist das einzige Turnier im Jahr, wo ich tatsächlich auch mal den Draw öffne. Das gebe ich hier gerne zu. Und ich könnte gar nicht glücklicher sein in der Vorschau auf das, was jetzt kommt. Einfach wegen des wunderbaren Events vor einer Woche in Wunstorf, als die German Snooker Academy eröffnet wurde. Das hat mir einen Schwung gegeben, das gibt's gar nicht. Das war ein Abend aus dem Märchen.
Es ist, wir haben schon öfter drüber gesprochen und die Akademie gibt es ja jetzt auch schon ein paar Wochen oder ein paar Monate, kann man ja eigentlich schon sagen. Da ist ja auch schon eine Menge los gewesen. Es gab auch schon Turniere von der GST und so weiter. Aber letztes Wochenende war dann tatsächlich der offizielle Startschuss. Das heißt, auch alles andere drumherum, die Trainingssachen, das alles, was man buchen kann dort quasi, ist jetzt verfügbar. Und es war ein Zusammentreffen der Billard- und Snooker-Prominenz aus Deutschland und auch aus Europa teilweise. Und mittendrin war Kati Hartinger.
Ja, ich war auch eingeladen, Christian. Es hat mich so geehrt, so gefreut. Meine Güte, danke an Felix für die Einladung. Es war ein so wundervoller Abend auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ich im Grunde Lust hätte, den jetzt in Originallänge nachzuerzählen. Aber dafür haben wir, glaube ich, nicht die Zeit. Es war so feierlich. Es hat alles gepasst, wirklich. Also die German Snooker Academy, jedes Mal, wenn ich dorthin komme, hat sich wieder was getan und wurde wieder hier und da getüftelt. Und das ist es im Grunde auch, was das Ganze ausmacht. Ne? Die Tüftelei von Felix an jeder Steckdose und an jeder Lampe, die noch einen extra Lichteffekt macht für die Feier. Es war wahnsinnig feierlich. Es gab natürlich eine Torte, und zwar die perfekt personalisierte GSA-Torte von der Baked Tina. Also große Empfehlung, auch da mal auf Instagram reinzuschauen. Es gab natürlich viele Snooker-Tische, die dann auch ordentlich bespielt wurden. Und es gab vor allem eine Stimmung, wie sie Snooker Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, so lange bin ich noch nicht dabei, aber wie sie Snooker Deutschland noch nie erlebt hat. Es war pure Freude in diesen Räumen den gesamten Abend lang. Und es war ein langer Abend, Christian. Ich kam so ein Tick zu spät, leider, danke Deutsche Bahn. Ich war so kurz vor 7 war ich da und dann habe ich das nächste Mal bewusst auf die Uhr geguckt und es war 3 Uhr nachts. Ne? Genau. Und über den Teil, das lassen wir beiseite, aber wir reden über den offiziellen Teil. Es war ein rauschendes Fest, es war eine Snooker-Gala. Es gab keinen Dresscode, das heißt, das Ganze wurde von verschiedenen Leuten auch sehr unterschiedlich interpretiert. Na, was zieht man jetzt an zu sowas? Ich habe es einfach total genossen, ehrlicherweise, mich mal bei einem Snooker-Event schick zu machen. Das hat man sonst ja nicht. Wir durften ja im Tempodrom schon tanzen mit dem singenden Kameramann. Und jetzt da bei der GSA-Eröffnung durften wir noch viel mehr tanzen. Und das ist eine Kombination, die völlig unterschätzt ist mit dem Snooker und dem Tanzen. Das funktioniert sehr, sehr gut, bei den meisten jedenfalls. Aber wir hatten natürlich vorher die super, ja, super angemessene, stimmungsvolle, offizielle Eröffnung mit den Reden. Mit den Reden vom Andreas, Felix Vater, der da auch entscheidend mitgestaltet hat, diese German Snooker Academy, das ist ja ein Vater-Sohn-Projekt und noch viel mehr ein Familienprojekt, aber die ganze Familie vom Felix da hinter den Kulissen mithilft und mithilft ist auch wieder das falsche Wort, weil mitprägt, glaube ich, passt besser, weil sonst wäre die Stimmung nicht das, was sie wäre, ohne all diese Leute, die ich jetzt nicht aufzähle, weil sonst vergesse ich jemanden und dann bricht mir das Herz nachher, genau, die wirklich da genauso dazugehören wie der Andreas und der Felix natürlich, der es geschafft hat, Auch da wieder viel zu bescheiden zu sein an dem Abend. Meine Güte. Es war so schön, die Reden zu hören von den beiden. Wir hören auch noch mal dann gleich ein bisschen rein. Ich konnte ja doch meiner journalistischen Pflicht nicht ganz widerstehen, obwohl ich einfach privat bei der Feier war. Und ja, die beiden haben noch mal natürlich nacherzählt, was da alles dazugehört hat, um dieses Ding aufzubauen. Natürlich Gewerke und Arbeitsschritte und Genehmigungsverfahren, die jetzt bei jedem Bauwerk mehr oder weniger gefragt sind, aber dann halt auch die snookerspezifischen Sachen. Und das merkst du dieser Academy halt so an, dass da alles in Richtung Snooker gedacht ist und durchdacht ist bis in die letzte Schleifarbeit. Und also man konnte sich bildlich vorstellen, wie viel da abgeschliffen wurde vom Boden, bis das alles perfekt gepasst hat. Und das konnten wir so richtig mitfühlen und nochmal miterleben, diese letzten Jahre und was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Und das hat, glaube ich, alle im Raum auch mit einem großen Stolz, mit einer großen Dankbarkeit erfüllt, dass wir da zwei Leute haben, die den Schritt gemacht haben für Snooker Deutschland und die das Ding hingestellt haben. Und das fand ich auch sehr schön, weil das Felix auch rundübergebracht hat an dem Abend. Das steht jetzt da und das hat er dahingestellt und das verdient jeden Applaus der Welt. Und jetzt liegt es auch so ein bisschen an uns allen, ne, da mitzumachen, dass da was draus wird, dass das mit Leben gefüllt wird, dass wir am Ball bleiben. Und ich war nie motivierter, Christian. Es war ein Abend, der wirklich dir die Freudentränen in die Augen getrieben hat, was da geschaffen wurde, was wir für wundervolle Menschen in der Snooker-Community haben, die alle auch da waren, von A bis Z. Und was da für ein Zusammenhalt ist und wie schön es einfach war. Ach ja, und ich weiß jetzt auch nicht, jetzt hören wir mal rein in ein paar Reden, Christian, oder?
Ja, gerne. Ich würde einfach mal sagen, wir spielen beide hintereinander ab, ne, und hören mal rein, was gesagt wurde letzte Woche.
Genau, wir hören mal rein, was der Felix selbst gesagt hat. Ich habe einen, finde ich, für den Felix sehr typischen Ausschnitt aus der Rede genommen, wo er wenig über sich selbst redet. Und dann hören wir auch noch kurz rein in die Rede von Maxime Cassis, dem Präsidenten der European Billiard and Snooker Association, der natürlich auch da war. Denn Christian, jeder, der irgendwie kommen konnte und auf dieser sehr exklusiven Gästeliste stand, kam natürlich vorbei in Wunstorf. Und das ist, glaube ich, wirklich unsere Mission, das niemals als selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Signal, dass der Maxime Cassis da extra angereist ist für. Und das sollten wir nicht vergessen, ne? Was da einfach jetzt für eine Academy steht in Deutschland. Und auch sonst, natürlich Rolf Kalb war auch da, Christiane, und seine ganzen Fans haben ihn umrundet und umringt. Und der hatte, glaube ich, auch einen sehr, sehr schönen Abend. Und alles, was irgendwie da sein konnte, war da, zu Recht. Und jetzt hören wir mal rein, was der Maxim sagt und natürlich zuerst auch, was der Felix gesagt hat.
Und ja, ich glaube, wir sind auch relativ stolz, dass wir das gemacht haben. Und wofür machen wir das Ganze jetzt? Für diese Momente. Ich mache das für diese Momente. Für einen Alex, der in China vielleicht so das krasseste Event seines Lebens, seiner Snooker-Karriere, zumindest was den Sport angeht, haben durfte und die erste Bronzemedaille bei den World Games jemals für Deutschland geholt hat. Wir machen das every year and it's so iconic. So iconic that I always wanted to use it myself. On behalf of the German Snooker Academy, I would like to sincerely thank the president of the European Billiards and Snooker Association, Maxime Cassis. I'm delighted to be here today
on behalf of the European Billiards and Snooker Association and witness this fantastic Academy of Snooker in the north of Germany. Snooker is a social game in the beginning. And what does it mean, social? It's family. So it's also a sport. But to promote the snooker properly, you need the support of the family. And this, in my opinion, is a perfect example to show that all the family put themselves together to build this academy. And I'm convinced that this is a real success. Congratulations, Andreas and Felix.
Ja, schön, oder? Also ja. Felix, natürlich wieder die Leistung vom Alex betont in seiner Rede. Na, das waren die Momente, für die man es macht, ja. Und das war so authentisch, finde ich, vom Felix. Der hat das für genau sowas dahingestellt. Und so unwirklich es uns erscheint, das wird uns viele mehr solcher Möglichkeiten eröffnen, solche Momente weiter in Snooker Deutschland oder wieder zu erleben. Und dann haben wir noch den Maxim, der wirklich auch dieses Familiäre betont hat, was, wie man wahrscheinlich jetzt aus meinen Erzählungen auch schon merkt, selten angebrachter war als in Bezug auf die German Snooker Academy.
Ja, also wirklich, scheint dann wirklich ein sehr, sehr toller Abend gewesen zu sein. Ich bin sicher, irgendwann kam auch kurz Sean Murphy vorbei und hat sich für ein Century feiern lassen.
Das nicht. Und den haben wir nicht gebraucht, Christian, weil wir hatten eine kleine Exhibition zwischen Simon Lichtenberg und Alex Widau. Und diese Exhibition war im Grunde schon auch eine Metapher für den gesamten Abend, weil da
die wurde auch kommentiert, ne, von Felix, wenn ich
genau von fühle. Felix höchstpersönlich wurde die kommentiert. Die beiden haben eine Exhibition vom Allerfeinsten da abgefeuert und das ist ja auch nicht garantiert. Ja, gut, bei den beiden schon ein bisschen, aber nicht wirklich. Und die haben da wirklich, die haben frame-entscheidende Breaks noch und nöcher gespielt. Es war so schön zu sehen, die Leute hatten so viel Spaß. Es waren ja auch viele Leute da, jetzt aus Felix' privatem Umfeld oder auch lokale Unternehmer, PolitikerInnen, alles Mögliche. Und viele davon hatten auch wenig Berührungspunkte mit Snooker. Das heißt, das war so eine Mischung aus einer Exhibition, einem Erklärframe und es war herrlich. Die Leute haben nicht nur bei Bällen geklatscht, bei denen im Tempodrom geklatscht wird, wofür wir bekannt sind, sondern auch beim Anstoß und überhaupt immer. Und die waren, glaube ich, richtig begeistert vom Snooker. Es war herrlich. Es war ganz, ganz toll. Und das Ganze ging dann über, diese wirklich tolle Exhibition von Alex und Simon, ging dann über in ein Ausprobieren am Snookertisch. Das war ein bisschen vorgezogenes Deutschlandspiel Snooker. Und dann sind sie alle an die Tische und haben sich da bedient. Und es war wirklich so schön zu sehen. Da haben mich auch Leute wirklich beeindruckt mal wieder. Der Andreas Kübler zum Beispiel, der mit einer Engelsgeduld Leuten Snooker erklärt hat. Da waren sie alle zur Stelle, die ganzen Spieler, die eben auch vor Ort waren, unsere Top-Spieler, die dann mitgeholfen haben, erklärt haben und so weiter. Wer mich auch total beeindruckt hat, der Robin Otto, der hat da auch noch mal so ein paar Trickshots ausgepackt und hat die Leute da unterhalten an seinem Tisch. Das war filmreif. Ganz, ganz großes Kino. Und es war herrlich zu sehen, ehrlicherweise auch, Christian, wie wahnsinnig viel Anfängerglück manche Leute hatten. Da probieren die. Also ich stand da fassungslos, ich stand da neben Richard Wienold, wir standen da fassungslos, ne? Mit dem längsten Verlängerungshilfskö, was man mal einfach ausprobiert hat, dann so, weißt du, braun komplett lang gelocht, ja? Dann, keine Ahnung vom Snooker, vergessen, dass man braun wieder aus der Tasche rausholen sollte. Das war die Kombination, es war wirklich sehr amüsant, die Leute hatten so viel Spaß und es war so schön zu sehen. Dann teilweise natürlich auch eben extrem schick gemacht und trotzdem Snooker spielen. Also auch das verdient Respekt, ne? Es war herrlich. Ja, und dann haben natürlich unsere deutschen Topspieler auch hier noch so ein paar Exhibition Frames gespielt, dann an den verschiedenen Tischen. Das hat auch dem Publikum wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also mir auch, Christian. Ich hatte eine Exhibition gesehen hier zwischen, das EM-Rematch zwischen Fabian Haken und dem Richard. Halb gespielt auf einem normalen Snookertisch, halb gespielt auf dem Nostalgie Strategietisch, der nämlich auch da war, um dem Ganzen noch wirklich die Krone aufzusetzen. Der selbstgebaute Tisch von Felix, der allererste selbstgebaute Tisch mit Bettlaken und allem, der stand da nämlich auch. Und ich glaube, eine 27 war dann das höchste Break an dem Tisch. Es war einfach nur lustig. Es war einfach cool, Christian. Es war so ein schöner Abend. Es war ein rauschendes Fest. Und es war so schön emotional. Ich hätte mir nur gewünscht, dass noch irgendwie aus der Community irgendjemand nochmal eine Rede auch über den Felix hält. Ich glaube, beim Jubiläum, da müssen wir das besser hinkriegen, dass da noch ein bisschen mehr Emotionen hinterkommt, weil der Felix ist ja jetzt nicht nur jemand, der fantastische Gebäude bauen kann, sondern auch einfach als Mensch die Snooker-Community hier in Deutschland so mitprägt. Ja. Das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass das noch so ein bisschen mehr rauskommt, weil auf den Felix kannst du ja also 15 Reden halten und solltest du auch, das hätte nochmal jemand tun sollen.
Also es war auf jeden Fall ein toller Abend und jetzt ist oder darf man gespannt sein, was daraus wird. Ne? Wie viel Jugendarbeit kann man dann leisten? Zahlt sich das alles so ein bisschen aus? Also der Grundstein ist gelegt und jetzt muss man gucken, wie sieht es in, sagen wir mal so, 3 bis 5 Jahren aus? Ne? Was haben wir aus der GSA gemacht dann letztendlich? Liegt ja jetzt dann auch ein bisschen der Ball nicht nur bei Felix, sondern dann jetzt der Ball auch bei Snooker Deutschland.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch was ich total mitgenommen habe aus dem Abend, dass wir wirklich was draus machen müssen. Und das passiert ja auch schon. Sehr schön finde ich ja auch die Gemeinschaft da mit dem Verein in Hannover, ne, Grüße gehen auch da natürlich raus, wir hatten ja auch schon in der Sendung den Johann und so, auch die Zusammenarbeit, diese freundschaftliche Atmosphäre mit der Snooker Arena in Oberhausen, die ja dann auch noch kommt dieses Jahr, ich glaube, das ist der richtige Weg vorwärts für Snooker Deutschland. Und wir haben ja jetzt auch schon, ne, wer sich jetzt denkt, oh, die Kathi war da, aber ich wollte auch mal in die German Snooker Academy und da ein bisschen Snooker gucken und so. Ja, gerne. Es ist jetzt seit diesem Wochenende auch offiziell, dass der Grand Prix im Juni auch nochmal in Wunstorf ausgetragen wird und nicht in Hannover. Das finde ich eine sehr schöne Geste auch vom Verein in Hannover. Also das heißt, Mitte Juni haben alle nochmal die Gelegenheit, hier deutsches Top-Snooker zu sehen in Wunstorf. Und ich glaube, da sollten wir auch einfach auftauchen, um wirklich das zu nutzen, was wir jetzt da haben. Und das muss man einfach mal gesehen haben und dann merkt man sofort, auch wenn man keine Ahnung hat von dem Tuch, was da jetzt auf dem Tisch benutzt wird oder auch nicht. Da wurde natürlich auch wieder gefachsimpelt, meine Güte. Es war wirklich immer lustig, weil dieser Abend so bunt war von, wie gesagt, von der Tanzfläche bis hin zu kleinen Diskussionen über Tücher und das alles zu fortgeschrittener Stunde. Es hätte nicht bunter und trubeliger und einfach magischer sein können. Und magisch ist einfach das Wort für das, was der Felix da aufgebaut hat. Das merkst du, wenn du da reinkommst. Und das ist auch das, was sich nicht irgendwo anders replizieren lässt, weil du so viel von Felix' Auge für Details, von seiner sensiblen Art, mit Mitmenschen umzugehen und Leuten zuzuhören, das merkst du da in diesem Gebäude. Das klingt jetzt vielleicht esoterisch, ist mir aber auch völlig egal. Weil so fühlt es sich für mich jedes Mal an. Du merkst dieses Familiäre, dieses Gemeinschaftsstiftende, was der Felix einfach an sich hat. Und das merkst du an jeder Ecke in diesem Gebäude. Und das hat er geschafft. Und das ist einfach, finde ich, unfassbar als Leistung. Das ist nicht nur jetzt so ein steril, wunderbar, perfekt abgestimmtes, perfekt bodenabgeschliffenes Gebäude ist, sondern dass das jetzt schon und schon seit dem ersten Tag, seit dem ersten Turnier einfach Felix und das, was er der Snooker-Community gibt, repräsentiert und so eine Atmosphäre schafft, in der wir noch viele, viele lustige und schöne und emotionale Erinnerungen erleben werden. Das rührt mich sehr und das freut mich so für den Felix und es freut mich so für das Snooker Deutschland. Und es wurde viel über Rolf Kalb geredet an dem Abend. Ich glaube, wenn es jemanden gibt, der jetzt wirklich nochmal eine neue Ära prägen kann für Snooker in Deutschland, dann ist es Felix. Und das hat er im Grunde schon gemacht und das wird er weitermachen. Und ich hoffe, er macht zwischendrin auch mal Urlaub. Grüße gehen raus.
Also, wir werden sehen. Ich muss mir das ja auch selber noch auf die Fahne schreiben, dass ich es dann tatsächlich auch mal nach Wunstorf schaffe. Ob Juni klappt, weiß ich nicht. Ich versuche es auf jeden Fall möglich zu machen. Ich gebe mein Bestes. Und ja, ich habe ja gesagt, 2026 schaffe ich es auf jeden Fall nach Wunstorf. Und jetzt ist, wo es offiziell eröffnet wird, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir müssen jetzt aber auch mal langsam zum Profi-Snooker kommen, nachdem wir jetzt hier schon wieder über eine Viertelstunde drin sind in diesem Podcast, denn da ist ja eine Menge los gewesen. Die Tour Championship ist gestern zu Ende gegangen in Manchester und sie wurde gewonnen von Zhao Shintong, der damit mal wieder ein bisschen Historie geschafft hat, nachdem er sehr verhalten in die Snooker-Saison gestartet war, ist er inzwischen wieder einer der Spieler der Saison. Es ist ja eine unglaublich abwechslungsreiche Saison gewesen, aus der sich jetzt so ein bisschen drei Konstanten hervorgebracht haben: Mark Selby, Judd Trump und jetzt eben auch Zhao Shintong, dem es als erstem Spieler gelungen ist, alle drei Players-Turniere, das heißt den World Grand Prix, die Players Championship und die Tour Championship, in einer Saison zu gewinnen. Das ist eine beachtliche Leistung und vor allem die Art und Weise, wie er das geschafft hat, war auch mal wieder sehr beeindruckend. Noah hat es gestern so formuliert, er wurde mal wieder wie bei der WM wenig gefordert. Ich sehe das gar nicht unbedingt so. Er hat sich auch wenig fordern lassen, phasenweise. Also wie dominant er gegen John Higgins und auch im Finale gegen Judd Trump phasenweise gespielt hat, da war einfach kein Ankommen, weil wenn du den Ball wirklich, also den Spielball quasi nur an die Bande legen kannst und auch keine Route nur ansatzweise spielbar sein darf, weil das sofort von Zhao Shintong zu einem grandiosen Einsteiger ausgenutzt wird, dann ist es einfach auch sehr schwierig, den vom Tisch fernzuhalten.
Ja, da hätte man den Spielball wie so ein Osterei eigentlich verstecken müssen. Dann hätte man
Ja.
vielleicht eine Chance gehabt, stellenweise. Ja, das ist alles wahr und das ist faszinierend anzuschauen. Auch wenn man, wie ich, vielleicht gar keine Lust hat auf die Tour Championship, weil das einfach ein elitäres Gedünkel ist, was ich nicht leiden kann. Auch wenn natürlich Best of 19 ist super, ist cool, würde mich an einem anderen Zeitpunkt der Saison auch total freuen, im Herbst zum Beispiel, aber halt jetzt ausgerechnet vor der WM, wo wir ja auch lange Distanzen haben. Aber gut, Sinn und Unsinn der Tour Championship, gewonnen hat sie Zhao Shintong und das macht den Freunden einer abwechslungsreichen Saison, die hoffentlich in eine abwechslungsreiche WM mündet, ein bisschen Sorgen, oder? Das war schon kriminell gut, wie der Mann gespielt hat. Und ich fühle mich ein bisschen wie nach der WM tatsächlich, wo wir auch da saßen und uns gefragt haben, lag es jetzt an Zhao Shintong oder lag es an den anderen? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir
Ja.
immer damit beantworten müssen, dass es an beiden irgendwie lag. Zhao Shintong hat fantastisch gespielt. Gleichzeitig denke ich mir, Freunde der Sonne, diese ganzen gestandenen Profis, denen müsste doch mal irgendwas einfallen. Ich meine, es ist so ein bisschen wie Spanien im Fußball, die haben doch auch mal so ewig alles gewonnen mit ihrem speziellen Spielstil und dann hat man sich dagegen mal was einfallen lassen. Also ich glaube nicht, dass es nichts gibt, was man auf dem Snookertisch tun könnte, um Zhao Shintong irgendwie aus dem Spiel zu bringen. Und das hat
Ja.
einfach keiner getan. Also das werfe ich denen schon auch immer vor. Und dass es so deutlich war gegen Judd Trump, den anderen Favoriten, den du so ausgemacht hast, ist schon, also wirklich Glückwunsch an Zhao Shintong und seinen sehr fluffigen Hund. Und auch wir haben ein tolles Selfie mit der Trophäe gesehen. Ne? Also war wirklich, und auch tolle Breaks im Finale, klar. Und gegen John Higgins, ich bitte dich, dass John Higgins nur ein Frame holt, also das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Das war eine Meisterleistung von Zhao Shintong. Trotzdem, wenn man sich jetzt denkt, okay, Zhao Shintong, Judd Trump und Mark Selby, dann haben wir drei Leute und bei Judd Trump und Mark Selby, also ich verstehe das, warum du sagst, das sind jetzt irgendwie so die konstantesten Spieler der Saison oder die Favoriten vielleicht, also, aber die sind doch beide mit ihrer Form gerade nicht zufrieden. Das ist doch ein Wahnsinn. Es ist doch einfach ein Wahnsinn, was dieses Jahr los ist.
Ja, es ist schon kurios. Also ich glaube, Judd Trump an sich wird schon zufrieden sein mit seiner Form. Klar, das gestern war nicht unbedingt ein Meilenstein in dieser Saison für ihn. Aber man hat auch vor allem in der zweiten Session gemerkt, dass er auch irgendwie sichtlich Probleme mit seiner Pomeranze hatte. Zumindest hat er die ähnlich häufig angeguckt, wie das sonst nur Ronnie O'Sullivan macht. Also
hatte sie auch ähnlich lang umarmt oder den Zhao Zhenhong ähnlich lang umarmt? Das hätte mir echt gefehlt.
Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war Ja Trump wirklich, der war auch nicht sauer nach der Niederlage oder so. Der hat wirklich sehr, sehr feine und nette und auch sehr lächelnde Worte für Zhao Zhenhong übrig gehabt. Also das war schon, der hat das voll neidlos anerkannt. Zhao Zhenhong, darf man nicht vergessen, hätte John Higgins auch eine bitterböse Niederlage, die ja fast sogar ein Whitewash geworden wäre, im Halbfinale beigebracht. Das wäre fast, ich glaube, die erste zu Null Niederlage auf Best of 19 gewesen für John Higgins. Ich glaube, es war auch so schon die höchste, die er in seiner Karriere.
Oh, ja.
Und das ist Wahnsinn, dass man das bei John Higgins sagt, der ja nun wirklich seit 50 Jahren auf der Tour ist. Gefühlt zumindest, also die meisten Matches ja auch auf der Tour bestritten hat, die meisten Finals, die meisten Halbfinals, was auch immer, der bebricht ja jetzt gerade einen Rekord nach dem anderen, was das angeht, dass das für ihn jetzt die höchste Niederlage war. Ansonsten, was gibt's noch? Chris Weigelin, ne? Das war ganz kurios gegen Wuhisa in der ersten Runde. Wuhisa führte ja 6-2. Am Ende gewinnt Chris Weigelin 10-6. Das war ein ganz merkwürdiges Match. Ansonsten, Ja Trump kann man noch erwähnen, der hat gegen Mark Allen in der ersten Runde 10-8 gewonnen. Das war sein erster Sieg seit 2020 überhaupt bei diesem Turnier. Also der hatte vorher keine gute Bilanz, was die Tour Championship angeht. Ansonsten, Viertelfinale, Ja Trump gegen Sean Murphy, eins der Matches der Saison bisher, das 10-9. Herausragendes, gutes Match, was wir da gesehen haben. Und ansonsten, ja, Zhao Zhenhong gewinnt. Und jetzt wird natürlich geredet. Crucible-Fluch, bricht er den? Bricht er den vielleicht als erster überhaupt? Wird er jetzt noch ein paar Jahre länger den Crucible-Fluch womöglich geben, nachdem wir jetzt die Verlängerung bis 2045 haben? Ich sag mal so, es gab schon andere, die sind ähnlich gut in eine zweite Saison reingekommen und mit ähnlich guten Vorzeichen. Ich erinnere mich so an Karen Wilson zum Beispiel aus jüngster Vergangenheit.
Stuart Bingham,
Luca Brissell. Genau. Ja, na gut, Luca Brissell hat wirklich auch eine schwache zweite Saison gespielt, ne? Aber es gab auch andere, die gut waren und dann in Sheffield kläglich gescheitert sind. Deswegen, also Wir kommen noch auf die WM-Vorschau dann ja irgendwann zu sprechen, aber ich glaube, an den Players-Turnieren würde ich es jetzt tatsächlich nicht festmachen. Die WM ist einfach nochmal ein eigenes Turnier.
Ja, vor allem ist das halt ein Fluch, ne? Also da
ja,
machst du halt
natürlich
nichts einfach, Christian.
Ja, Flüche sind sowieso irgendwie was Interessantes. Noah hat ja gepostet dann, dass der TC-Fluch dann ja jetzt auch hinfällig ist und ich habe überlegt, Der Mann ist so nett, an welchem Fluch ist denn Thomas Cäsar bitte beteiligt, bis ich gecheckt habe, dass er die Tour Championship meint.
Ich dachte, der meinte den Total Clearance Fluch und ich habe irgendwas nicht mitbekommen.
Ach, siehst du, ich dachte, ja, siehst du, es gibt einfach zu viele Snooker-Abkürzungen mit TC, siehst du?
Ja.
Thomas Cäsar, Total Clearance Tour Championship. Aber welchen Fluch meint er denn bei uns?
Das weiß ich auch nicht, Christian.
Also wir haben ja das ist ja kein Fluch, das ist einfach eine Kunst, jedes Mal kläglich daneben zu liegen beim Tippen. Das hat ja nichts mit Fluch zu tun. Egal, bevor wir jetzt hier endgültig ins Fachsimpeln geraten, lass uns doch auf die WM auch zu sprechen kommen, beziehungsweise genauer gesagt auf die WM-Quali, denn die startet heute und es ist ja immer wieder das Turnier vor dem Turnier, was es so begeisternd macht, das Tour Survival, was dann dabei ein bisschen so mitschwingt und wo wir dieses Jahr ja auch, wo wir sagen müssen, da sind ein paar Namen dabei, da kommt man schon wieder so ein bisschen ins Grübeln, so ein Jamie Jones, so ein Jordan Brown, ein Mark Davis, ein Robert Milkins, der um seine Tourkarte kämpfen muss, ein Dwayne Jones, da ist eine ganze Menge drin, aber erstens haben wir schon wieder eine schlechte Nachricht, denn ein Ergebnis steht schon fest und das ist Alex Osenbacher, der nicht dabei ist und da fallen mir zwei Sachen ein, oder fallen mir zwei Sachen zu auf, zum einen, es ist erste Runde, warum gibt es keinen Nachrücker und zum anderen, meine Güte, was mit Alex los, dass er die WM absagen muss?
Ja, da kann man sehen, dass, ich meine, das würde der ja nicht machen, wenn es keinen guten Grund gäbe.
Ja,
das ist ja klar. Ja. Also, wir wünschen alles Gute einfach an der Stelle. Aber ja, das hat mich auch gewundert, warum da jetzt niemand nachnominiert wird. Da war ja noch einiges an Zeit auch. Da hätte man sicher jemanden gefunden, der sich da mal hinstellt und so eine WM-Quali spielt. Aber vielleicht, weil er schon gegen einen Amateur spielt?
Möglich. Aber zumindest die Nachrücker über die Q-Tour könnten ja ganz normal kommen eigentlich. Also ich weiß es nicht.
Vielleicht gab es doch einen Cut-Off, den wir wieder nicht auf dem Schirm haben, Christian, weil es 100.000 Regeln im Snooker gibt. Es hat bestimmt alles so gepasst, wie es jetzt gelaufen ist. Aber schade ist natürlich vor allem für den Alex. Weil ja auch erstmal zumindest ein relativ machbarer Gegner gewesen ist jetzt von der Auslosung her.
Ja, genau, mit Prin Rat Mukta aus Thailand, der damit nachrückt oder beziehungsweise direkt in die zweite Runde rückt gegen Chang Mingyu aus deutschsprachiger Sicht, aber zwei Leute immerhin noch dabei, natürlich Flo Nüssle, der gegen Mateusz Baranowski spielen muss. Hartes Los, ehrlicherweise, finde ich, weil es ein Spieler ist, der ja durchaus gefährlich ist, gleichzeitig aber auch jemand, wo man sagt, na, den müsste der Flo eigentlich schlagen, wenn man so ehrlich ist. Und Ümit Dikme, der mit Farag Adjaib, eigentlich einen ähnlichen Gegner vor der Brust hat, aber auch gefährlich. Also wir werden einfach mal durch jedes 16. wieder gehen. Das ist ja auch so ein bisschen Tradition, dass man so seine Crucible 16 aufschreibt, die gestern durch die Ex- und Blue Sky-Szene ja dann auch schon geisterten. Und ja, fangen wir an. Direkt im ersten, da sind Stuart Bingham als ungünstige Nummer 17. Der hatte jetzt genügend Chancen, den Ding Junhui noch einzuholen, hat es nicht geschafft. Und Matthew Stevens dabei ist, und da sage ich, ja, das macht ja wohl eindeutig Matthew Stevens. Also Crucible ohne den Matt Stevens, das geht ja gar nicht.
Das verstehe ich, Christian. Ich bin ja persönlich sauer auf den Stuart Bingham aus genau den genannten Gründen und sage deswegen nicht Stuart Bingham, wie ich es normalerweise tun würde. Ich sage Scott Donaldson, der jetzt einmal, I live in hope, ne? Einmal in seiner Karriere wird er sich jetzt zusammenreißen und wird tatsächlich etwas nach Hause bringen, in dem Fall ins Crucible. Also Scott Donaldson.
Ansonsten Julian Boyko noch mit dabei in diesem 16. Mitchell Mann auch und Peter Lyons, das ist ja so ein bisschen die Leute, die dann in den frühen Runden angreifen werden. Im nächsten 16. haben wir als Top-Favoriten Hossein Maffei und Tom Ford. Hier ist aber vielleicht auch interessanter, was in den früheren Runden passiert. Da haben wir nämlich Namen wie Mark Davis natürlich und Sanderson Lam als Alteingesessene, aber auch Jimmy White dabei, Gao Yang als ersten Gegner für ihn, dann On Yi als Frau natürlich, gegen Michael Chubacik, der ja aktuell alles kurz und klein spielt, was im U, ja, eigentlich überall, wo ein U davor steht. Ja, alles kurz und klein spielt in dem Bereich. Aber ich sag ja, also wenn jetzt hier Jack Lisowski und Tapchai und nur auf einmal Titel holen können, dann muss das ja dieses Jahr klappen mit dem WM-Titel für Jimmy White.
Okay, so sehr hängst du dich raus?
Aha. Nein, natürlich nicht. also ich prophezei dir ja für die ersten Tage, also Mark Williams spielt ja direkt wieder am Anfang, also ich gönne dir von Herzen, dass du auch mal Mark Williams gegen Hossein Wafai im Crucible erleben darfst.
Ja, das freut mich, aber Christian, ja, also ich habe wirklich auf den, persönlich jetzt, nicht aus professioneller Sicht, habe ich auf die Ansetzung der gesetzten Spieler geguckt, die jetzt seit gestern auch verfügbar ist. Und ich dachte, ich falle vom Stuhl für den ersten Tag. Also das finde ich dermaßen unsexy. Deswegen glaube ich deiner Vorhersage da total. Ich sage aber jetzt meinem Motto folgen, was Scott Donaldson betrifft, dass Tom Ford sich doch auch noch mal ein bisschen im Griff hat und das Ding nach Hause bringt und wir ihn im Crucible sehen. Glaube ich es wirklich.
Bei der WM? Ja, wollte gerade sagen, also ausgerechnet bei dem Turnier.
Ja, ich muss meine Strategie wieder ändern. Das würde mich ja auch sehr für Mark Davis freuen, aber ich sehe es nicht so ganz in ihm, dass er es schafft. Ah, aber es ist, finde ich, ein offenes Ding. Also Michael Schubacek hätte ich voll Lust drauf, dass der sich qualifiziert. Das ist völlig klar. Ich finde es ein sehr interessantes 16.
Ja. Ja, ich glaube, hier ist tatsächlich, und so habe ich auch getippt, was die Crucible 16 angeht, ist tatsächlich was, wo sich auch jemand aus der ersten Runde durchsetzen könnte. Ich habe nämlich auf Gao Yang getippt. Wir werden sehen. Also es ist komplett offen, aber das geht ja in vielen 16. so. Und wenn man jetzt auch ins nächste guckt, dann haben wir da Aaron Hill und David Gilbert, von denen jetzt beide nicht unbedingt in der besten Form sind. Über Aaron Hill haben wir zu Beginn der Saison relativ viel gesprochen, aber der ist jetzt in den letzten Wochen auch schon wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und David Gilbert, der hat ja eine solchen Saison sondergleichen an sich. Dwayne Jones kämpft um die Tourkarte, also da ist eine ganze Menge Musik drin. Ich denke, ich würde trotzdem irgendwie auf Aaron Hill setzen, aber ehrlicherweise, das ist komplett offen, das 16.
Ja, da hätte ich auch gerne den Flo Nüsse drin gesehen in dem 16. Bin ich ehrlich.
Ja.
Wäre es nicht cool, wenn der Ryan Davies sich durchspielen würde, so von ganz hinten? Hätte ich Lust drauf. Aber ja, ich meine, Aaron Hill wäre schon die vernünftige Entscheidung. Dwayne Jones, ich fände es cool, wenn er es hinkriegen würde. Ich sehe es irgendwie nicht. Also ich glaube, meiner Strategie folgend wird der Aaron Hill sich jetzt mal wieder am Riemen reißen und wird sich das Ding holen.
Ja, wir werden es sehen. Nächste 16. da und da bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir beide auf unterschiedliche Spieler setzen, weil ich nämlich auf Julio Long gehe und bei dir sehe ich da sicherlich Daniel Wells vorne. Wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass es einer der beiden wohl werden wird.
Ja, also ich wünschte, wir würden noch in dieser Phase leben, wo wir denken, oh, Robbie McGuigan ist ja ein Riesentalent, das wird super. Glaube ich nicht. Michael Holt, also der kann doch den Daniel Wells nicht schlagen. Und ich glaube, Michael Holt verliert in der zweiten Runde gegen Bayulu. Oder Daniel Womersley. Also ich hätte sehr gerne, dass wer auch immer von Bayulu und Daniel Womersley gewinnt, den Michael Holt schlägt und dann Daniel Wells ein fantastisches Match abbringt und wer auch immer sich da oben durchspielt, dann Zhu Yulong raushaut. Also das ist quasi meine Mission im 16. ist, dass nicht Zhu Yulong sich qualifiziert. Genau, dann wissen wir jetzt alle, was sie zu tippen haben. Nee, Daniel Wells, ich fände es cool. Ich freue mich überhaupt schon. Das ist so einer der Momente, wo ich reingucke und denke, wow, Daniel Wells ist quasi in der letzten, im letzten Bracket dabei, weißt du? So wie Zhu Yulong. Das ist doch toll. Das freut mich riesig.
Apropos letztes Bracket, als ich im nächsten 16. dann gestern mir meine Tipps rausgesucht habe, dachte ich, meine Güte, Stan Moody muss nur zwei Matches gewinnen fürs Crucible. Das zeigt, wie weit der im Ranking tatsächlich inzwischen nach vorne gekommen ist und wie gut, wie konstant der geworden ist. Und da dachte ich, na gut, also wenn er jetzt schon im letzten 16 ist, dann nehme ich den auch gleich direkt. Also das ist ja ein Crucible-Debüt, was quasi jetzt dann mal garantiert ist.
Garantiert, ja. Wir kennen an die WM-Garantien, ja, ne, Christian? Nee, Elliot Slesser. Da bin ich jetzt. Ich meine, Ashley Carty, glaube ich, wird gegen Elliot Slesser spielen. Aber Elliot Slesser wird dann gewinnen.
Ja, gut. Komm mir jetzt nicht mit Vernunft. So. Die Vernunft schalte ich fürs nächste Viertel oder fürs nächste Sechzehntel auch komplett aus. Das ist mir egal. Da habe ich einen Namen gesehen und dachte, okay, der wird's. Ist mir egal, wer da noch spielt. Joe O'Connor. So.
Das ist schön. Ich meine, Jamie Jones hat ja die Veranlagung, immer mal wieder aus der Versenkung aufzutauchen und komplett wahnsinnig gut Snooker zu spielen. Ich glaube, wir haben natürlich viel Spaß und Matthew Selt wird sich qualifizieren fürs Fußball. Nein. Komm, Anthony Kowalski, glaube ich, diesmal. Komm, auf geht's.
Das tatsächlich, den habe ich sehr oft gesehen, den Namen, in den Crucible.
Ja, aber der schlägt doch den Joe O'Connor nicht.
Naja, man weiß es nicht, ne? Über lange das WM-Quali ist alles möglich. Also ich glaube, das ist so ein Bold-Tipp, den alle so ein bisschen raushauen, weil man ja auch bei Joe O'Connor nicht weiß, wie gut, wie konstant spielt er. Also, das ist tatsächlich, also ich finde es okay. Ich finde es aus Fansicht jetzt nicht nett, aber kann man machen, kann man nehmen. Anthony Kowalski, gefährlicher Gegner auf jeden Fall.
Ja, das stimmt schon. Aber über die Distanz Das wird der Joe schon irgendwie nach Hause bringen, wird er seinen Grip schon mal zusammennehmen. Aber ja, das ist auch so eins, ich glaube, da werden viele Leute gesagt haben, oh Gott, bitte nicht mehr erzählt, ne?
Ja, nächstes 16. Und da muss ich sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh oh, die Vorzeichen für Robert Milkins, seine Tourkarte zu behalten, die sind nicht gut. Aktuell ist er ja noch außerhalb der Einjahresrangliste, wenn er die Tourkarte halten will. Weil jetzt erstmal als erstem Gegner wahrscheinlich Ken Doherty, ist nicht nett in der WM-Quali, glaube ich, den schlagen zu müssen. Danach Jackson Page. Und dann eventuell auch noch Pang Yong-Shu mitnehmen. Also es gibt, glaube ich, wenige blödere Wege zur Weltmeisterschaft. Oder schwerere Wege, sage ich mal. Ich habe trotzdem auf ihn getippt. Eher aus Gründen, dass ich ihn gerne auf der Tour haben würde.
Das ist sehr nett. Auf den hätte ich auch gerne getippt. Jetzt hast du das schon gemacht. Dann nehme ich Pang Yong-Shu. Ich glaube nicht, dass Jackson Page... Bei Jackson Page, ich meine, wir wissen alle noch, was letztes Jahr los war in der WM-Quali, ne? Also den sagt man jetzt nicht, aber hat er es dann ins Crucible geschafft? Nein, aber das heißt auch, der hat eine Rechnung offen. Der hat eine Rechnung offen, Christian. Jetzt muss ich mir überlegen, ich sage Jackson Page.
Was halten wir von Artemis Chichens in dem?
Ja, viel halte ich von dem. Ich würde dem auch zutrauen, dass er hier den Kollegen Emery oder Kasakov schlagen wird. Aber Pang Yong-Shu ist schon nochmal eine andere Nummer.
Das stimmt. Nächstes 16. Ultra interessant. Nicht nur, weil hier die beiden besten Thailänder auf der Tour im Moment in einem 16. stehen. Nopon Sain, Kam Thep Chaung Nu. Nein, hier sind auch andere richtig gute Namen dabei. Ricky Walden, Flo Nüssle natürlich, der gegen Mateusz Baranowski spielen wird. Aber auch Alfie Byrne, der zurückkehren wird auf die Tour. Also hier ist eine Menge Musik drin in diesem 16. Ich habe jetzt trotzdem den Sieger der World Open genommen.
Ich nehme den Flo Nüssle. Christian, ist doch ganz klar.
Das dachte ich mir, deswegen habe ich ihn nicht genommen.
Oh, das finde ich sehr nett von dir, dass du mir einmal den Vortritt lässt hier. Ja, das ist absolut grauenvoll. Das ist doch eine grauenvolle Auslosung. Wie du schon gesagt hast, der Mateusz Baranowski macht schon keinen Spaß in der ersten Runde. Dann gegen Ricky Walden, der war schon im One-Table-Setup im Crucible. Jetzt ist es jemand, wo man es kaum glaubt, dass er nicht im letzten Bracket ist. Ne? Nicht nur muss er in die WM-Quali, er muss auch noch eine Runde vorher einsteigen. Das ist Wahnsinn. Und dann haben wir noch Nopon Sainkam und Thep Chaung Nu. Ach Gott. Also das ist ein brutales, brutal 16., das ich nicht mag. Liam Pullen ist da auch noch ein Alfie Burden. Also ich meine, beide von denen können auch richtig gut Snooker spielen und auch gerade Alfie Burden ein richtig unangenehm Snooker spielen. Was ist denn das? Das ist doch keine Auslosung, Christian. Nee, also gefällt mir gar nicht und trotzdem ist der Flo Nüssle jemand, der an solchen Herausforderungen wächst und dem ja auch die langen Distanzen liegen. Wir denken an die Q-Tour Global Playoffs, mit denen er sich qualifiziert hat. Also ich sag, Flo schafft das. Und dann wird das aber hier eine Party bei Total Clearance, wie der Podcast die noch nie gesehen hat.
Das wird es auf jeden Fall. Und du sprichst bei dem von einem Todes-16. Ich sag, das nächste ist tatsächlich das Todes-16. Und das, obwohl es da bereits ein Match weniger gibt, nämlich das von Alex. Aber ich dachte bei Robert Milkins, okay, das ist schon schwer, sich fürs Crucible zu qualifizieren, die Tourkarte halten. Und dann dachte ich so, Marco Fu, den hätte ich gerne mal wieder im Crucible. Und dann gucke ich, okay, wen hat er denn da? Ja, Zhang Bingyu, okay, ja, toll, Liam Davis, super, ja, Jack Jones, okay, danke. Und auf wen eventuell dann? Ach ja, Luca Brissell, ja, super Sache. Beste Voraussetzung, ja, den nehme ich doch glatt.
Ja, wunderbar, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich bleibe natürlich beim absoluten Crucible-Spezialisten Jack Jones, da bin ich ganz sicher unterwegs diesmal. Luca Brissell mit seinem neuen Instagram-Kanal, glaube ich, anderweitig beschäftigt. Und deswegen, ja, Jack Jones, der wird das ruhig nach Hause bringen, nachdem wir auch jetzt in letzter Zeit wieder gar nicht so viel von ihm gesehen haben.
Ja, wir werden es sehen. Nächstes 16. wieder relativ offen und deswegen nehme ich dir Random Player Nummer 147.
Das freut mich. Das ist ja schön. Gut, ja, dann bleibt mir...
Also Ryan Day, um das jetzt aufzuklären.
Ja, das glaube ich. Das ist, ja, da hinten passiert, da habe ich wirklich gar keine Lust, eins der Matches aus der ersten Runde zu sehen, bin ich ehrlich. Jordan Brown, Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ganz ehrlich, das ist doch, der Zug ist doch abgefahren. Also ich sag doch, unser Lieblings-Ehren-Berliner spielt Tsing Chada. Der spielt sich da durch, weil, also ich meine, der hat im Grunde ein Freilos in seiner ersten Runde. Und dann hat er nochmal ein Freilos gegen Ryan Day und da muss er da irgendwie, ah, der Lepe Fan, der ist da noch am Schlafen, weil der vorher gegen Ian Burns wahrscheinlich spielen muss. Also ganz ehrlich, dann spielt Tsing Chada. Besser sah es nie aus für ihn.
Also, wir werden sehen. Nächstes 16. Da haben wir Gary Wilson, Xu Zi mit dabei, Li Hong Yu, Alan Taylor, Stephen Haworth, Xu Yichen, Stuart Carrington. Eieiei, ja, um es kurz zu machen, ja, es kann auch nur der Gary sein.
Ja, ganz genau. Nee, Stuart Carrington, der spielt sich durch von ganz hinten. Muss ja auch mal jemand schaffen. Auf geht's.
Ah, gucken. Also es gibt so ein paar 16, wo man so Leute hat, die sich eventuell durchspielen können. Schauen wir mal. Craig Stedman, Kandidat vielleicht im nächsten 16. Aber hier gehe ich tatsächlich auch auf Nummer sicher, nämlich auf Zhang Anda, weil der ist einfach ein Brett, auch gerade über lange Distanzen, glaube ich.
Das ist schon wahr. Der wird den Zach Jurity schon hypnotisieren. Liu Haotian darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich
Ja.
hoffe so ein bisschen, dass der Zach Jurity wieder zu Sinnen kommt. Ich reihe den mal ein hier in meine Scott Donaldson und so weiter Gedächtnisecke. Deswegen, ich wünsche mir einfach, dass der Zach Jurity es schafft.
Nächstes 16. für dich natürlich hochinteressant mit David Grace, der gegen Ashley Jugel spielen wird in der ersten Runde. Danach könnte Julien Leclerc warten. Außerdem Martin O'Donnell in diesem 16. dabei. Also da kann man sich schon mal auf lange Abende einstellen. Da geht es dann auch gegen Anthony McGill potenziell. Aber natürlich Ali Carter, ganz klar der große Favorit in diesem 16.
Ja, leider. Das ist auch wieder, das ist doch keine Auslosung, Christian. David Grace gegen Ashley Hugel in der ersten Runde, völlig unnötig. Martin O'Donnell noch da dabei. Und dann sitzen da diese Bänke im ersten Bracket mit Ali Carter und Anthony McGill, der ja leider auch im Crucible gerne und gut spielt. Es ist doch ein Wahnsinn. Und trotzdem denke ich dran, wie der David Grace den Mark Allen geschlagen hat vor ein paar Wochen und was der für lange Bälle in die Taschen geknallt hat. Und dann denke ich dran, dass er gegen Mark Allen im Crucible spielen könnte. Und dann denke ich mir, der David Grace schafft das.
Und ich glaube nämlich im nächsten Sechzehntel, dass der Ben das schafft, weil der hat, glaube ich, eine ganz gute Auslosung erwischt, weil klar, Steven Maguire, Oliver Lyons, Wang Yuzhen, Liu Wenwei, Oliver Brown, das sind alles Spieler, die gut Snooker spielen können, aber die brauchen auch einfach einen guten Tag und sind nämlich nicht unbedingt konstant gute Spieler. Deswegen sage ich, der Ben schafft das und ich hoffe, dass wir hier mal den gleichen Tipp haben.
Ich traue mich nicht, weil der Ben hat ja letztes Jahr sich zum ersten Mal seit 35 Jahren fürs Crucible qualifiziert. Und deswegen glaube ich, dass doch Stephen Maguire hier also Würfelglück hat, was seine Form betrifft, nicht was die Auslosung betrifft. Oder vielleicht doch mal Oliver Lyons. Wird der mal tatsächlich was zeigen? Ich weiß es nicht. Aber er hatte schon so Anflüge wieder diese Saison, aber die ist auch schon wieder lange her, ne? Also ich glaube, das sieht mir zu harmlos aus für den Ben hier, dieser Bereich im Draw, dieses 16. Deswegen leider glaube ich, der wird irgendwo drüber stolpern. Unnötigerweise. Ich glaube, wir werden uns ärgern mit Ben Wallace dann, aber ich hoffe, du hast recht.
Wir werden sehen. Nächstes 16. Da haben wir Jimmy Robertson und Yuan Zhijun im Favoritenbracket, wenn man so will. Und da sehe ich tatsächlich eher die dahinter stehenden Spieler so ein bisschen in der Bringschuld, Fan Zhengyi und Ben Mertens. Gute Chance für die beiden, sich da durchzusetzen. Ich bin da traditionell eher noch ein bisschen bei Fan Zhengyi. Einfach, ja, bisschen auf Nummer sicher.
Ah, okay. Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu.
Was? Okay.
Damit kannst du nicht umgehen. Ich dachte, du nimmst
Das ist
Hayden
also
Bay.
wirklich.
Einfach aus
Nee,
Spaß.
also, ich tippe ja sehr durchaus auch mal auf ein paar Überraschungen, aber nein. Und das ist ja Jamie Clark, guck mal, der gewinnt doch jetzt alles.
Okay.
Nee, also ich hoffe, ich würde es mir tatsächlich wünschen, Ben Mertens einfach auch im Crucible wiederzusehen. Ne? Hat das schon mal geschafft? War noch gar nicht dabei. Das wäre auch ein geiles Crucible-Debüt eigentlich. Warum habe ich mich nicht auf Ben Mertens gesetzt? Aber gut, so? Ich glaube, Fungi wird das schon machen. und dann sind wir tatsächlich schon im letzten 16. Wo das Herz dann vielleicht Ümit Dikme sagt, aber der Verstand dann vielleicht doch eher einen anderen Spieler nimmt. Hego Kyang glaube ich nicht dran, ehrlicherweise. Ich denke schon, dass das dann irgendwie dann doch der Jack Lisowski machen wird, vielleicht auch nach der Saison. Wobei man bei ihm trotz seiner guten Saison, die er jetzt hatte mit erstem Titel und dann noch ein Finale, glaubt man irgendwie immer noch nicht so ganz an Konstanz bei ihm.
Ja, ganz genau. Deswegen sage ich Sam Craigie, weil der kam ja nach Verletzungspause zurück und hat uns streckenweise diese Saison auch richtig viel Spaß gemacht und zwar auf eine sehr konstante Art und Weise. Deswegen glaube ich, wird das ein böser, böser Stolperstein für Jack Lisowski.
Das war's mit der mit den 16. Die 16. Best of 19 wird gespielt von Beginn an, von der Runde der letzten 144 an. Und jede Runde steigen dann quasi höher platzierte Spieler ein. In der dritten Runde dann auch die Plätze 17 bis 48. Und die Sieger dort spielen dann an den beiden Judgment Days, die es wieder geben wird über Best of 19, auch weiterhin die 16 Qualifikanten für die Top 16 aus. Wir werden sicherlich wieder ungefähr so nach jeder Runde über die Matches in Sheffield sprechen und werden natürlich auch wieder eine große Vorschau auf die Weltmeisterschaft machen. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder öfter da und wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, dem ihr gerne folgen könnt. Da folgen dann die nächsten Tage auch noch ein bisschen mehr Inhalte und vor allem natürlich die nächsten Wochen über während der Weltmeisterschaft auch mehr Inhalte. Und Tote Clearance freut sich auf die WM, Kathi.
Ja, so sieht's aus. Also ich bin schon ganz aufgeregt. Wir machen jetzt noch unsere Media Day Interview Anfragen, ne, und lauter so Papierkram, der noch im Hintergrund hier abläuft, dass wir wieder exklusiv als deutsches Medium für euch berichten können von der WM-Eröffnung im Crucible, natürlich auch mit einer ganz besonderen Stimmung jetzt in Sheffield nach der Vertragsverlängerung. Und ja, wir probieren das mit Instagram mal aus. Kann sein, dass es komplett baden geht, kann sein, dass es gut funktioniert. Wir sind ja in einer Such- und Findungsphase mit der Community, wie es Social-Media-mäßig weitergehen soll. Im Moment fühlt es sich für uns so an, es gibt so ein Lager immer noch auf Twitter X und ein Lager auf Blue Sky. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es noch komplizierter, machen wir noch Instagram. Nee, wir wollen einfach mal ein paar solche bildlicheren Inhalte ausprobieren. Vielleicht auch mal live gehen, einfach vom Green Carpet, stelle ich mir vor. Also wer von euch Instagram hat, findet uns da und dann legen wir zur WM so richtig los. Wir haben halt den Account schon mal, hat der Christian netterweise schon mal erstellt. Und wie gesagt, das ist für uns, ne, anders als sonst. Wir sind ja auch bekannt dafür, jetzt nicht bei der Tour Championship, aber generell, dass wir Sachen sehr ernst nehmen und dann sehr, sehr regelmäßig alles machen. Wir wollen da einfach mal wild ausprobieren, was uns so einfällt, was man so machen könnte, ob es euch gefällt. Genau, also wir probieren das einfach gemeinsam aus bei der WM und wir freuen uns auch, was ihr dazu sagt. Und dann schauen wir weiter, ob das ein Schritt nach vorne ist oder eine richtig schlechte Idee. Das werden wir sehen, genauso wie die QualifikantInnen dann am Schluss sehen werden, dass es sich gelohnt hat, was auch immer sie investiert haben in den vergangenen Wochen.
Genau, und das war's dann von uns für heute bei Total Clearance. Bis die Tage bei der WM-Qualifikation. Viel Spaß mit dem Turnier vor dem Turnier.
Auf geht's, Flo!
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.